meisterlich. Der Pen and Paper Podcast rund um Spielleitung mit Anjo Tschernig und Sid Brammer.
Ja, hallo ihr Lieben, ein frohes neues Jahr wünschen wir euch und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Meisterlich, unserem Pen and Paper Podcast zum Thema Spielleitung. Mein Name ist Anjo.
Und ich bin Sid. Wir sind zwei Spielleiter, die schon viele Leichen über die Jahre ausgebuddelt, intriganten Horasian das Handwerk gelegt und bangenden Familien den entführten Sohn zurückgebracht haben. Lieber Anjo, ich gebe dir jetzt einen dezenten Hinweis auf das heutige Folgenthema.
Okay, ich bin ganz Ohr. Ich höre.
Das war ja schon.
Okay, schön. Ich freue mich auf die kommende Folge. Ich weiß schon auch, in welchem Verhältnis wir gleich stehen werden, nämlich Sherlock Holmes und der trottelige Dr. Watson, der...
Ja, ich glaube, damit haben wir jetzt mehr oder weniger die Baseline für den Humor der heutigen Folge gesetzt. Das wird nicht
großartig,
besser.
Großartig.
Nein, Spaß beiseite. Wir machen es heute mal ganz kurz mit unserem Intro, denn wir werden heute noch gemeinsam ausreichend harte Nüsse zu knacken haben.
Ja.
Anjo, wenn du sagst Sherlock Holmes und Watson, dann ziehe ich doch jetzt mal genüsslich an meiner Pfeife, streiche über meinen Tweet-Sakko und tätschle meine Lederflicken. Wie stehst du, mein lieber Freund, zu Detektivabenteuern?
Oha, das ist natürlich jetzt die Frage. Ich stehe in einem, sage ich mal, ambivalenten Verhältnis mit ihnen, was überhaupt nicht heißen soll, dass ich sie nicht mag. Also ganz im Gegenteil, ich schätze sie sehr. Ich leite sie tatsächlich auch relativ oft. Ja, ich bin ja Spielleiter unter anderem in einer Wesenrunde und das sind zu 90% eigentlich Ermittlungsabenteuer. Aber genau, du sagst es ist gleichzeitig ein Genre, wo ich mich unglaublich gerne mal in die Nesseln setze. Also es gibt, glaube ich, kaum ein anderes Setting, bei dem ich beim Leiten selbst noch so viel dazu lerne und eigentlich ständig Trial and Error betreibe, wie das Detektivabenteuer. Und insofern bin ich sehr gespannt auf die Folge. Es kann ja auch sehr produktiv sein. Ja? Also mein Vorschlag wäre wahrscheinlich jetzt für diese Episode, setzen wir den Untertitel Lernt aus Anjos Fehlern. Und am Ende haben wir dann alle gewonnen. Also ich bin da sehr gespannt. Wie sieht's bei dir aus? Wie ist dein Verhältnis?
Ich stehe total auf Detektivabenteuer. Das ist auch kein Geheimnis. Meine diversen Spielrunden müssen regelmäßig auf unterschiedlichste Art und Weise unter dieser Leidenschaft leiden. Hm. die sind aber, und das muss man auch ehrlich sagen, verständlicherweise für viele Menschen ein ambivalentes Thema. Denn ich finde persönlich, Detektivabenteuer sind eine Sache für sich. Ich bin selbst kein großer Krimi-Leser und auch kein großer Krimi-Gucker, aber ich liebe das Gefühl, mit einer völlig unklaren Ausgangslage und man hat mehr Frage als Ausrufezeichen, ne? Die ganze Zeit weiß man nicht genau, woran man ist, über Motive grübeln, ganz viele gangbare Wege zu haben, ne? Hinweise verbinden, sich nicht ganz sicher sein, ob man die richtigen Schlüsse zieht, aber man muss darauf wirklich Lust haben. Und dementsprechend wäre so meine erste Aussage, die ich zu einem Detektivabenteuer treffen würde, sie machen einfach schlicht und ergreifend nicht allen Leuten Spaß. Mhm. Und jetzt mal an die Spielleitung appelliert, sie sind auch gar nicht so einfach vorzubereiten. Sie sind ein bisschen komplizierter in der Vorbereitung als manche andere Abenteuertypen und sie sind definitiv für einsteigende SpielleiterInnen nicht das, was ich empfehlen würde, weil das Einfachste vom Einfachen sind sie nicht.
Das würde ich auch sagen. Ich muss bei der Vorbereitung, bei Detektivabenteuern muss ich oft an alte Columbo-Folgen denken. Weißt du wieso?
Nein.
Bei den Inspector Columbo-Folgen ist es immer so, da handeln eigentlich die ersten, ja, lass es 10, 15, vielleicht sogar 20 Minuten sein, die handeln davon, dass man die Story aus der Sicht des Schurken sozusagen präsentiert bekommt. Also man erfährt, wer ist der Schurke, was motiviert ihn, warum will er jetzt dieses Verbrechen verüben und dann sieht man ihm dabei zu, wie er es verübt. Und erst im restlichen Teil der Handlung sieht man dann Inspector Columbo beim Ermitteln zu. Und das erinnert mich auch an die Vorbereitung eines Detektivabenteuers, weil du da das quasi auch das Ganze von zwei Seiten angehen musst. Ja? Also du musst die ganze Zeit eigentlich die vergangene Handlung des Täters mitdenken, aber gleichzeitig auch die Aufklärungsschritte der Spielerschaft antizipieren. Und das finde ich manchmal gar nicht so einfach, weil du dich an deine eigenen Einfälle eben auch halten musst, ja. Und das ist, glaube ich, noch wichtiger als in anderen Abenteuern, wie du angedeutet hast. Da ist es wichtig, das ganz das große Ganze im Auge zu behalten, würde ich sagen. Noch mehr Schwierigkeiten, die du siehst für Anfänger bei Detektivabenteuern?
Nur noch eine Sache.
Genau. Umkehren.
Ja, nur noch eine einzige. One more thing. Was ich noch ergänzen würde, was es auch noch schwierig macht, ist, gerade bei Detektivabenteuern kann es sein, dass wir uns mit diesem ja ohnehin schon etwas in Abrede zu stellen, in Anspruch umhertreiben, unbedingt ganz originell zu sein. Wenn du ein Detektivabenteuer, ein Ermittlungsabenteuer auf die Beine stellst, glaubst du, du musst das erste Mal einen Fall erzählen. Es muss so kreativ und originell sein und man sollte unbedingt den Anspruch an Originalität über Bord werfen. Man wird gar nicht imstande sein, sich selbst einen Detektivfall komplett frei von Inspiration auszudenken. Das muss man gar nicht. Es gibt da draußen unfassbar viel Material, das ihr zunutze machen könnt. Und ihr werdet schon schnell merken, ihr werdet keinen komplizierten Fall brauchen. Keinen Fall, der super originell und wahnsinnig verworren ist. Und eure Spielerinnen und Spieler werden mit ihren Charakteren trotzdem an ganz vielen Stellen auf dem Schlauch stehen, wo ihr dachtet, das ist doch total einfach. Also dementsprechend übertreibt es nicht mit den Ansprüchen.
Das ist vielleicht schon der allererste gute Hinweis zum Thema Detektivabenteuer. Das ist eigentlich so ein Alltagsplätzchen, was für viele Pen-and-Paper-Abenteuer gilt. Aber ich glaube, bei Detektivabenteuer nochmal wirklich ganz insbesondere, macht es euch in der Erstellung des Abenteuers einfach, denn kompliziert werden es die Spielerinnen und Spieler sowieso machen. Aber weil du gerade auch von Inspiration geredet hast, da würde ich an dieser Stelle mal ganz eitel auf uns selbst verweisen, weil vieles von dem, was wir in vorherigen Folgen behandelt haben, das lässt sich natürlich auch trefflichst für ein Detektivabenteuer verwenden. Also jetzt Grundsätzliches, ne, wie baue ich überhaupt ein Abenteuer auf, aber auch wie erwecke ich interessante NSCs inklusive Zeugen, Verbrecher, korrupte Polizisten und natürlich erinnerungswürdige Schurken und so weiter. Da würden wir euch unsere früheren Episoden ans Herz legen. Natürlich hat das Detektivabenteuer so seine Eigenarten und darüber werden wir jetzt ja auch sprechen, aber viele grundlegende Regeln des Spielleitens sind deswegen jetzt nicht unbedingt außer Kraft gesetzt. Deshalb im Zweifelsfall einfach nochmal in Vergangenes bei uns reinhören.
Ganz richtig, zumal wir einfach auf viele Dinge auch heute gar nicht mehr dezidierter eingehen. Wir starten, na ganz selbstverständlich, bei dem kleinsten Teil, den ein Detektivabenteuer braucht, und zwar dem Kern des Ganzen, quasi dem Legostein, aus dem das Detektivabenteuer am Ende zu bauen ist. Ich nenne es mal ganz platt den Hinweis. In der Praxis meint das drei Dinge gleichzeitig. Ein Hinweis ist erstens immer etwas, was eine Information an die Gruppe heranträgt, die die Aufklärung des Falles weiterbringt. Das kann ein Objekt sein, eine Aussage, das kann Geräusch sein, eine Textnotiz oder das Verhalten einer Nichtspielerfigur sein. Hauptsache, es verändert das Verständnis des Falls, bringt ihn bestenfalls weiter. Das ist die erste Aufgabe, die ein Hinweis mit sich bringt. Das zweite ist, ein Hinweis zeigt eine Richtung auf, in die man sich bewegt, sei es lokal, dass man sich räumlich bewegt, weil man glaubt, einen anderen Ort aufsuchen zu müssen, oder es zeigt beispielsweise eine Richtung im Sinne eines Motivs. Man hat das Gefühl, es könnte hier möglicherweise um Eifersucht gehen, oder es zeigt eine Richtung in Richtung einer Figur auf. Es war ein weiterer Zeuge am Tatort. Es zeigt also immer eine Richtung im Sinne einer verfolgbaren Spur. Das muss nicht immer die richtige Richtung sein. Das können ja auch mal Hinweise durchaus in falsche Richtung zeigen. Aber gute Hinweise weisen immer mindestens auf einen weiteren Ort, eine Person oder eine Frage hin, damit man niemals die Gefahr läuft, stecken zu bleiben.
Ja, ein dritter Punkt vielleicht, den ich da noch einbringen würde, der die beiden anderen ergänzt. Für mich wäre auch total wichtig, ein Hinweis ist spielbar. Das heißt, er sollte wirklich erfahrbar sein, also am Tisch für die Spielerinnen und Spieler, nicht nur im Kopf der Spielleitung. Oder um jetzt mal im Rollenspieljargon zu bleiben, ein Hinweis ist idealerweise das Ergebnis einer Interaktion. Ja, der ist nicht einfach vom Himmel gefallen. Es musste gehandelt werden, um ihn zu erhalten. Also das heißt, er muss gefunden werden, beobachtet werden, gehört werden und so weiter. Ich glaube auch, das ist deshalb wichtig, weil man sonst eventuell als Spielleiter einen Hinweis sonst mit einer Schlussfolgerung verwechselt, von der man als Spielleiter meint, dass sie sich schon einstellen wird, wenn die Helden ein bisschen überlegen. Und da würde ich sagen, nein, vertraut nicht darauf, dass der nächste Hinweis schon in den Köpfen entstehen wird, sondern gebt ganz klare, handfeste, erfahrbare Hinweise. Ganz kurzes Beispiel dazu. Wenn der Spielleiter möchte, dass die Ermittlerinnen und Ermittler verstehen, dass eine Fensterscheibe nicht von außen eingeschlagen wurde, sondern von drinnen, dann lasst sie ganz ganz konkret Glasscherben draußen auf der Straße finden und geht nicht einfach davon aus, dass man aufgrund anderer Andeutung schon irgendwie darauf kommen wird, dass irgendjemand drinnen die Scheiben angeschlagen hat. Also macht es erfahrbar, die Hinweise.
Okay, wir halten fest, Hinweise müssen erspielt werden und spielbar sein in ihrer Umsetzung und in ihrem wahrgenommen werden. Jetzt bilden diese Hinweise am Ende in einem gut gebauten Detektivabenteuer sowas wie ein kleines Ökosystem, ne? Viele Wege, die alle brauchbaren Teilwahrheiten zusammenliefert, die dann nach und nach zum Verständnis des Gesamtbilds führen.
Ha, ja, das ist jetzt vielleicht eine gute Gelegenheit, um aus meinen Fehlern zu lernen, die ich früher gemacht habe. Und zwar ein großer Fehler bestand darin, dass ich gedacht habe, der Spaß am Detektivabenteuer für die Spielerinnen und Spieler besteht eigentlich in erster Linie darin, ganz viel nach Hinweisen zu suchen. Und ich glaube heute, dass das nicht stimmt. Und zwar ist mir dann irgendwann aufgefallen, dass der Moment, in dem Spielerinnen und Spieler eigentlich aufblühen, das ist nicht etwa, wenn sie einen Hinweis gefunden haben nach langem, langem Suchen, sondern wenn sie nun die gefundenen Hinweise miteinander kombinieren und interpretieren. Ja, also darin besteht ja letztendlich auch die eigentliche Ermittlungsarbeit. Ja, wenn man aus dem Gefundenen seine eigenen Schlüsse zieht. Ja, und das ist vielleicht etwas, was ich euch auf den Weg geben würde, ja, nicht das krampfhafte Suchen und Abgrasen von Schauplätzen nach Hinweisen, sondern eben die Interpretation selbiger. Das ist, glaube ich, das eigentlich Spannende daran. Ja, das vielleicht als abschließender Tipp einmal zu unserem wichtigen Baustein, dem Hinweis.
Wir haben uns den Hinweis als zentrales Schlüsselmoment eines guten Detektivabenteuers angeschaut. Im nächsten Schritt lass uns doch mal über ein paar echt handwerkliche Tools nachdenken, wie man mit Hinweisen ein gutes Detektivabenteuer komponieren kann. Oder was hältst du davon?
Das finde ich sehr sinnvoll, auf jeden Fall. Vielleicht knüpfen wir da direkt mal an, was ich eben gesagt habe. Ich meinte ja, dass es wichtig ist, möglichst viele Hinweise zu interpretieren, also auf Spielerseite. Das bedeutet ja auch, man hat einen ganzen Haufen davon, sonst könnte man ja nichts kombinieren. Und da würde ich dich jetzt fragen, wie verlierst du da nicht den Überblick in deiner Vorbereitung? Also muss ich mir jetzt eine riesige mehrfarbige Excel-Tabelle anlegen, um mich dann noch zurechtzufinden in meinem eigenen erdachten Hinweishaufen? Oder wie funktioniert das?
Ja, das kannst du auch physisch mit Kärtchen machen, aber da brauchst du einen sehr großen Küchentisch für. Nee, Spaß beiseite. Genau das Gegenteil würde ich dir empfehlen. Jetzt sind Hinweise ja meistens, wenn du sie zusammenbringst, Teile von Rätseln. Also Hinweise helfen dir dabei, einen Fall oder eben ein Rätsel zu lösen, das größer geartet ist. Was ich euch empfehlen würde, wenn ihr euch euer Storyboard bzw. euer Abenteuer vor Augen führt, stellen wir uns mal vor, euer Fall ist der, ihr habt einen ermordeten Magier und eure Helden und Charaktere sollen herausfinden, was ist passiert. Jetzt könnt ihr das Ganze verstehen als ein großes, verworrenes Wollknäuel aus Hinweisen und Erkenntnissen, die ein großes, komplexes Rätsel aufdecken sollen, nämlich, was ist passiert? Oder ihr unterteilt das, was ist passiert, in kleine, handhabbarere Unterrätsel. Wie zum Beispiel, ne, man muss herausfinden, wo ist der Magier ermordet worden und wie ist es abgelaufen? Wie waren die Beziehungen des Opfers? Gibt es magische Hintergründe der Ermordung? Gibt es Motive der Verdächtigen? Und diese einzelnen Unterrätsel, die kann man als sogenannte Chunks, also als portionierbare Häppchen begreifen. Diese Methode nennt man auch Chunking. Das heißt, ob ihr das jetzt nur im Kopf macht oder ob ihr es im Endeffekt auf einem Board visualisiert, ihr könnt aus einem großen, komplexen Rätsel, ne, was ist da passiert, kleine, also etwas in der Komplexität reduzierte Unterrätsel machen, anhand derer sich eure Hinweise viel besser zuordnen lassen.
Verstehe. Auch quasi in eine Möglichkeit wäre vielleicht so eine räumliche Abgrenzung. Also an dem einen Ort wird das Mini-Rätsel gelöst, was war das Motiv? Und an einem anderen Ort wiederum geht es dann eher um den Ablauf des Mordes, die Todesursache und so weiter. Und aus diesen verschiedenen Chunks sozusagen lässt sich dann ein Ganzes zusammensetzen. Habe ich das ungefähr richtig verstanden?
Korrekt, korrekt. So kann man es machen.
Okay, das ist ja schon mal eine gute Vorgehensweise, um sich das selbst sozusagen ein bisschen kleinteiliger klar werden zu lassen in der Vorbereitung. Aber jetzt sag mal, erleuchte uns doch mal, gibt es da noch ein paar Standardmodelle, in dem es wirklich um den Aufbau und auch Abfolge von Hinweisen geht, die so, sag ich mal, die Dramaturgie des ganzen Abends auch so bedienen, speziell im Detektivgenre? Das würde mich mal interessieren.
Ja, danke für diese suggestive Frage. Und ja, es gibt da ein wahnsinnig gutes, funktionierendes Standardmodell. Es nennt sich der Trichter. Und wenn ihr euch einen Trichter vorstellt, ist der am oberen Ende breit und am unteren Ende schmal. So gruppiert ihr auch eure Hinweise in einem Detektivabenteuer. Das heißt, am Anfang gibt es eine Vielzahl von Hinweisen, viel, viel mehr, als man mit einem einzigen Schritt im Abenteuer überhaupt aufnehmen kann. Es gibt eine Leiche, es gibt drei Zeugen, zwei Orte, eine Nachricht, einen Gegenstand. All dem könnte man nachgehen. Viele Möglichkeiten. Alles sollte Interesse wecken, aber nicht alles muss wichtig sein. Und so geht eure Heldengruppe ins Abenteuer rein. Ganz viele Möglichkeiten.
Ah, okay, verstehe. Und der Natur des Trichters entsprechend, der ja dann auch schmaler wird, gilt wahrscheinlich, desto tiefer der Trichter wird, desto mehr verdichten sich dann auch die Hinweise. Aber die sind dann umso relevanter oder führen mit noch größerer Klarheit an einen bestimmten Punkt. Finde ich super, weil das ja in gewisser Weise auch die Dynamik an so einem Abend erhöhen kann. Also anstatt, dass das Abenteuer im gleichen Tempo vor sich hin plätschert, weil es die ganze Zeit über ganz viele Hinweise abzuwägen gilt, verdichten sich die Hinweise und die Spur wird heißer. Ne? Also es ist natürlich cool, weil die Spielerinnen und Spieler irgendwann das Gefühl bekommen, wir stehen kurz davor, ne? Die Spur ist heiß, wir knacken ihnen gleich den Fall. Finde ich gut, coole Sache.
Genau, und dann, nachdem man quasi im Mittelteil diese verdichtenden, diese heißer werdende Spur gefolgt ist, ergibt sich in der Mündung des Trichters, wo es dann ganz schmal wird, die Lösung ja gefühlt fast von selbst. Ne? Am Ende wird der Trichter so schmal, dass nur noch wenige Verdächtige übrig bleiben, die Tatmethode sich offenbart, das Motiv durchschaut ist. Und der Sinn und Zweck des Ganzen ist ja, dass Spielerinnen und Spieler ihre Route wählen durch den Trichter. Aber egal, welche sie wählen, am Ende finden sie immer wieder den Weg zurück in den Trichter.
Mhm. Ja, das ist gut, dass du sagst, nochmal mit der Route wählen, ne? Weil bei dieser Methode am besten darauf achten, dass es gegen Ende, ne, wenn der Trichter ganz, ganz schmal wird, am Ende nicht zu linear wird. Wir denken dann natürlich an den Damokles-Zweihänder des Railroadings, der darüber schweben könnte. Manche Leute würden ja sagen, dass Detektivabenteuer da sowieso ein bisschen gefährdeter sind, was das angeht, weil oft irgendein Ergebnis eintreten muss, also dass zum Beispiel die Spuren meinetwegen letztendlich zur alten Lagerhalle führen, wo dann die nächste Situation wartet. Ich bin da nicht so streng. Ich würde sagen, naja, nur weil man auf jeden Fall zur Lagerhalle gelangt, ist es nicht automatisch Railroading, solange man, wie du es eben schon etabliert hast, auf verschiedene Weise dahin gelangt.
Kurzer Einwurf von dem großen Andreas Milhorn, den ich ja bekanntermaßen auch inzwischen sehr verehre, aus seinem Buch Abenteuer gestalten. Das ist überhaupt kein Problem. Linearität ist gar kein Problem, solange die Spieler das Gleiche wollen wie der Spielleiter. Ja. Wenn das der Weg ist, den du wünschst, dass sie ihn gehen und sie gehen ihn, dann ist alles wunderbar. Beliebter Fehler übrigens, hier an der Stelle einmal angemerkt, der Trichter andersherum. Am Anfang startet man an einem Tatort mit nur einem Hinweis und es fächert sich immer weiter aus. Und am Ende kommt eine unüberschaubare Flut an Hinweisen und man weiß am Ende gar nicht mehr, wem man nachgehen sollte oder nicht. Deswegen Trichter. Ne? Am Anfang viel, am Ende wenig.
Gut, aber Sid, jetzt sag mal, jetzt haben wir Hinweise behandelt und wie wichtig es ist, sie zu finden und zu interpretieren. Aber da stellt sich auch mal die Frage, wie werden die gefunden, beziehungsweise ob sie gefunden werden. Es kann ja auch mal sein, dass die Charaktere zum Beispiel, wenn man probenbasiert spielt, mal eine Probe verkacken. Also den Priester dann nicht überreden können, die Beichte des Ermordeten ihnen mitzuteilen oder sonst wie an irgendwelchen Interaktionen scheitern. Was ist dann? Dann gehen alle nach Hause, der Fall bleibt ungelöst und oder wie sieht das aus? Columbo hat versagt und geht frühzeitig in Rente oder?
Ja, der wird sich auf der Tischwelle nochmal umdrehen und es doch gelöst haben, aber nee, du hast völlig recht. Ganz wichtiger Punkt. Um es ganz kurz zu fassen, ein Fehlschlag bei irgendetwas darf niemals die Geschichte stoppen. Ein Fehlschlag sollte immer nur die Geschichte verändern. Wenn man mit probenbasierten Systemen spielt, sollte man darauf achten, dass wenn eine Probe misslingt, das niemals verhindert, dass die Helden weiterkommen.
Ja.
Weil das tötet den Spielspaß an dieser Stelle gnadenlos und bringt die Leute vor eine Wand. Wenn ein Wurf misslingt, dann sollte die Story weitergehen. Der Unterschied liegt nur darin, wie sie weitergeht. Ein Fehlschlag verhindert das Weiterkommen nicht, sondern erzeugt Konsequenzen. Vielleicht bekommen die Leute die richtige Information, die sie unbedingt brauchen. Aber vielleicht kommt das Ganze mit einem Haken daher.
Ah, sehr gut. Also die Information könnte zum Beispiel indirekt einen unangenehmen Preis haben. Also vielleicht war der Einschüchterungsversuch der Helden auf den zwielichten Kontakt nicht beeindruckend genug, sodass dieser zwar die Info preisgibt, wo der Schurke sich aufhält, aber danach läuft der Kerl gleich zu ihm und warnt, dass demnächst eine Gruppe Ermittler an seine Tür klopft. Oder die Helden erhalten den Hinweis, aber es hat zum Beispiel längerfristige Folgen für die Welt oder für ihre Beziehung. Also ein Vertrauter der Helden weigert sich, ihnen in Zukunft zu helfen, weil sie sich zu gewissenlos verhalten haben oder was auch immer. Ja, finde ich gut. Tolle Möglichkeit, die Geschichte am Laufen zu halten und trotzdem die Glaubwürdigkeit zu bewahren, ne?
Vielleicht nur hier kurz der Hinweis, natürlich könnt ihr mit diesem Mechanismus von Fail Forward auch eine ganze Menge Spannung aufbauen, ne? Wenn ihr die Gelegenheit nutzt, dass beispielsweise der entkommende Verdächtige auf einmal dafür sorgt, dass die Zeit für die Helden knapper wird, so schafft ihr es natürlich im Zweifel sogar aus so einer Situation noch euren Spielleitungsvorteil zu ziehen und so eine Art Eskalation einzubauen, die dem Ganzen noch ein bisschen Tempo verleiht.
Also, ihr merkt, wir kommen hier immer wieder auf den Baustein des Hinweises zurück und tatsächlich ist er ja auch wirklich ganz existenziell für das Genre. Aber wenn er so wichtig ist, Sid, wie stelle ich dann überhaupt sicher oder wie erhöhe ich die Wahrscheinlichkeit zumindest, dass die lieben Ermittlerinnen und Ermittler denn wirklich auf einen wichtigen Hinweis stoßen? Beziehungsweise, was vielleicht noch wichtiger ist, wie kann ich dafür sorgen, dass sie einen Hinweis, wenn sie ihn gefunden haben, auch wichtig nehmen und sich nicht in irgendetwas verbeißen, was vielleicht gar nicht wichtig ist und sie auf totale Abwege führt?
Dafür gibt's eine ganz schlaue Regel. Eine ganz einfache, simple Regel, die ich hier allen ans Herz legen möchte. Das ist die sogenannte Drei-Hinweise-Regel. Für jede einzelne Schlussfolgerung, die eure Spielerinnen und Spieler ihr gerne ziehen lassen wollt, gibt es mindestens drei voneinander unabhängige Hinweise, die man finden kann und die auf diese Schlussfolgerung verweisen. Dadurch erhöht ihr die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Schluss gezogen wird. Okay, bringen wir mal ein Beispiel für die Drei-Hinweis-Methode. Nehmen wir an, in unserem Fall sollen die Charaktere herausfinden, dass der Ermordete psychisch höchst auffällig vor seinem Tod war. Das ist für die weitere Geschichte wichtig. Deswegen streuen wir gleich drei Hinweise. Der erste ist eine herausgerissene Tagebuchseite, auf der der Ermordete das Mordopfer wirre Kritzeleien hinterlassen hat, die Ausschluss über seinen Geisteszustand geben. Dann haben wir blutige Fingerabdrücke und herausgerissene Fingernägel an seinem Schlafzimmer an der Wand auf der Höhe seines Kopfkissens. Und als drittes haben wir noch die Nachbarin, die davon berichten kann, dass der Verstorbene in den Nächten zuvor laut zu hören war durch Schreie und durch Gemurmel von einer Stimme, die aber in mehreren Klängen gesprochen hat. Sowas in der Richtung, das könnte helfen.
Ah, sehr gut, sehr gut. In der Logistik würde man, glaube ich, auch von einer redundanten Strategie sprechen, oder? Also klassisches Beispiel, ein LKW mit lebensnotwendigen Gütern muss zu einem Ort gebracht werden. Und um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass wenigstens einer ankommt, werden drei losgeschickt. Ja, coole Vorgehensweise auch für ein Ermittlungsabenteuer auf jeden Fall. Lieber Sid, aber wie sieht es denn, wir haben es erwähnt, mit der Interpretation von Hinweisen aus? Also jetzt mal angenommen, ich habe einen Haufen schöner, funkelnder Hinweise den Spielenden gegeben, aber sie tun sich jetzt ein bisschen schwer, sie zu deuten, sie zu interpretieren, sie zu kombinieren. Also es gibt also eher nach hinten raus einen Hinweisstau, möchte ich es mal nennen, der nicht abgearbeitet wird. Wie gehst du damit um? Erzähl mal.
Ja, das ist tatsächlich eine der größeren Schwierigkeiten, bei denen ich auch noch nicht den Weisheit letzter Schluss gefunden habe. Man kann es natürlich mit Meta machen, indem man beispielsweise als Spielleiter sagt, du denkst noch einmal an das Gemälde von Dürer, das ihr früher beschaut habt, zurück und musst noch abermals über die kleinen barocken Engelsfiguren grübeln. War da nicht noch irgendeine Zahl über der kleinen Metallplakette zwischen ihnen? So, ne? Guck noch mal genauer hin auf einer Metaebene. Finde ich nur bedingt elegant. Ich würde vorher aber immer, wenn es möglich ist und das Abenteuer es hergibt, mit NSCs arbeiten. Denn NSCs, die noch mal Gedanken anregen oder Fragen stellen, nehmen euch wahnsinnig schön die Sprechfähigkeit ab. Ah, interessant, dass Sie gestern im Park waren. Haben Sie da irgendwas herausgefunden oder ne, keine direkte Lösung, sondern ein Denkanstoß. Jetzt fassen Sie doch mal bitte für die Polizeiermittlung Ihre Ergebnisse zusammen, damit ich verstehe, was Sie als Privatschnüffler bisher herausgefunden haben. Weißt du, der Inspektor Lestrade, der die Leute nochmal dazu nötigt, kurz ihre bisherigen Ermittlungsergebnisse zusammenzufassen, um herauszufinden, ja. Ne, seid ihr eigentlich auf der richtigen Spur. Das ist charmant in einem Detektivabenteuer, wie ich finde.
Ich kann da vielleicht auch noch einen kleinen Tipp dazu beisteuern, und zwar aus einem Erfahrungsbericht aus einer meiner Runden heraus. Und zwar, ich habe nämlich beobachtet, dass meine Spielerinnen und Spieler häufig dann ein wenig ins Schwimmen kommen und ein Hinweisstau entsteht und sie sich nicht so richtig trauen, Hinweise zu interpretieren, wenn sie tatsächlich nicht wissen, ob sie schon alle verfügbaren Hinweise für eine bestimmte Schlussfolgerung gefunden haben. So nach dem Motto, na, jetzt lasst uns nicht voreilige Schlüsse ziehen, vielleicht finden wir noch mehr. Und da habe ich aufgrund eines Tipps mal tatsächlich angefangen, eine Mechanik einzubauen und die ist denkbar simpel. Die besteht ganz einfach darin, dass ich den Spielenden ein kurzes, dezentes Zeichen auf der Metaebene gebe, dass sie jetzt zum Beispiel an einem Tatort alle Hinweise gefunden haben. Ja, also es gibt da nichts mehr abzugrasen. Mir wurde vorgeschlagen, das mit einer Karte zu machen, die man dann einfach hochhebt. Ich habe mich tatsächlich dafür entschieden, einen kurzen Jingle einzuspielen. Ne? Also in dem Moment, wo der letzte Fingerabdruck am Weinglas vor Ort gefunden wurde, erklang, wurde die Hintergrundmusik wirklich kurz unterbrochen von einem Ping. Und es wussten alle, ah, okay, alles erfüllt, wir kommen weiter. Das klingt erstmal komisch, weil man denkt, naja, haut das nicht die Immersion kaputt? Aber ich würde sagen, probiert das mal aus, ob das für euch funktioniert, weil meine Erfahrung war tatsächlich lustigerweise, dass es schon beim zweiten Mal eigentlich überhaupt nicht mehr für die Immersion störend war, weil das die Funktion erkannt wurde. Ne? Es wurde einfach hingenommen. Also man hat gesagt, ich schaue nochmal danach, ja, du findest das, bling. Die Spielerinnen haben sich angeguckt, so, okay. Alles klar, alle Hinweise gefunden, weiter mit der Geschichte. Okay, wir bewegen uns jetzt nicht nur in dieser Folge, sondern auch quasi in der Dramaturgie des Detektivabenteuers weiter. Also unsere Heldinnen und Helden sind jetzt dem Trichter in die Mündung gefolgt, sagen wir mal. Und jetzt stellen sie den Schurken in der Alchemiestube oder was auch immer. Da stehen schon einige Helfershelfers zum Kampf bereit, die jetzt platt gemacht werden. Ja, das wird dann ausgewürfelt, dann werden die Leichen geflattert und dann ist der Abend zu Ende, oder? Kommt da noch was?
Ja, so mag vielleicht ein manches Dungeon-Abenteuer sein rühmliches oder unrühmliches Ende finden, wenn man es nicht nach unserer Fünfraum-Methode gebaut hat.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Keine Sorge. Nein, was man aber bei einem Detektivabenteuer meines Erachtens noch höher halten muss als bei manch anderer Gattung ist, man sollte am Ende alle Fäden zusammenführen. Also wenn Spielerinnen und Spieler nicht erkennen, wie am Ende Hinweise, Zeugen, Aktionen und alles, was man so zusammengetragen hat, zusammenpasst, werden sie nicht zufrieden sein. Was hier ganz wichtig ist, was du bei Hinweis unter Punkt 3 gesagt hast, ist, nur was selber erlebt wurde, wird als Teil der Auflösung begriffen. Wenn er am Ende sagt, hättet ihr in Raum 3 noch das und das gefunden, dann hättet ihr verstanden, dass das sich so und so zusammenfügt, wird das keine befriedigende Auflösung sein. Logische Auflösung, ihr müsst eine logische Auflösung bieten. Es muss nachvollziehbar und plausibel sein. Es kann am Ende überraschend sein, noch in einem Stück weit in seiner Endgültigkeit, aber niemals ein Deus ex machina, also auf einmal kommt die Auflösung von irgendwo extern und es heißt, ja, da war noch eine unsichtbare Kraft am Walten, die ihr hättet ihr gar nicht verstehen können.
Finde ich einen total guten Hinweis, weil das hat ja auch was mit der Selbstwirksamkeit zu tun, die im Detektivabenteuer hauptsächlich darin besteht, dass man sich eben Gedanken gemacht hat und Hinweise interpretiert hat. Und wenn das am Ende völlig ad absurdum geführt wird und den Überlegungen der Spielerinnen und Spieler einfach nur die lange Nase gezeigt wird, dann, naja, ist das ein unrühmlicher Abschluss.
Absolut. Und ob es dann noch einen Kampf gibt, eine Konfrontation oder was auch immer, ist für mich gar nicht das Wichtigste. Wichtiger ist, es muss jetzt eine Konsequenz darin liegen, dass die Spielerinnen und Spieler mit ihren Charakteren das Ganze aufgelöst haben. Also es muss jetzt am Ende das Erbe der rechtmäßigen Person zugeschlagen werden. Es muss für Gerechtigkeit gesorgt werden oder. Wenn man nur seine perfide Neugierde befriedigt hat, dann kann man als Sherlock Holmes glücklich sein. Aber eine Spielgruppe muss am Ende das Gefühl haben, dass die Auflösung des Falles etwas zur Spielwelt beigetragen hat. Wiederum Stichwort Selbstwirksamkeit.
Ja, apropos Konsequenz, weil du sie jetzt nochmal erwähnt hast. Ich finde die Auflösung des Falles oder beziehungsweise das Ende des Abenteuers in dem Fall auch, eignet sich da ja auch besonders gut, um nochmal die Folgen eventueller Fail-and-Forward-Nachteile, die wir ja besprochen haben, deutlich zu machen, sofern dies eben nicht schon geschehen ist. Also der Preis, zu welchem die Spielerschaft vielleicht einen Hinweis erhalten haben, die Konsequenzen daraus, die können sich ja durchaus als Aufhänger ins nächste Abenteuer ziehen. Ne? Dann haben sie nicht die Dynamik der Geschichte verlangsamt, gehen aber trotzdem nicht spurlos an den Charakteren vorbei. Ja, also wenn man den Informanten zum Beispiel nicht geschafft hat, mit braven Worten zu überzeugen, sondern den Hinweis aus ihm rausgeprügelt hat, dann vielleicht verliert man dann die Lizenz als Privatdetektiv am Ende des Abenteuers. Dann habt ihr die Konsequenz letztendlich untergebracht und erzählt aber gleichzeitig auch eine Stringenz in der persönlichen Geschichte des betreffenden Charakters. Also kann auch sehr reizvoll sein.
Ja, um es kurz zu machen, es gibt viele Möglichkeiten da draußen und es gibt auch sehr, sehr viele gute erzählte Texte dazu mit ganz, ganz vielen Detailvorgehensweisen, wie man ein Detektivabenteuer bastelt. Wir haben euch heute nur ein paar Tools vorgestellt, die euch vielleicht dabei helfen werden, wenn ihr das erste Mal an ein selbstgeschriebenes Detektivabenteuer euch wagt, ne? Alles dreht sich um den Hinweis und entlang des Hinweises kann man mit verschiedenen Methoden dafür Sorge tragen, dass man am Ende ein Abenteuer baut, das es nicht versucht, mit seiner Komplexität die Spielenden zu erschlagen, sondern einfach stringent daran appelliert, dass eure Spielerinnen und Spieler das am Ende schon selbst verdammt kompliziert gestalten werden.
Absolut. Das finde ich nochmal abschließend wirklich ein guter Hinweis und das würden wir euch auch raten zu beherzigen. Denkt wirklich daran, es ist, was ihr da vorbereitet oder gestaltet oder euch ausdenkt, es ist kein Detektivroman. Ja, es ist ein Detektivabenteuer. Da gelten andere Gesetzmäßigkeiten. Ne? Da ist wieder, ein Detektivroman kann kompliziert sein. Detektivabenteuer, wie Sid eben nochmal sagte, ist eigentlich einfach, weil, wie gesagt, kompliziert werden es schon die Spieler machen. Also genau, wenn ihr das zum Schluss auch noch mitnimmt, dann macht ihr schon sehr vieles richtiger, was ich meiner Zeit und auch heute immer noch bei Detektivabenteuern mal in den Sand gesetzt habe, um unsere Grundprämisse zum Schluss mal wieder hervorzuholen. Okay, ja, Sid, so viel zum Knobeln und Kombinieren in dieser Folge, oder?
Jawohl, frohes Neues, uns wird es auch dieses Jahr weitergeben und wenn es euch gefällt, dann seid so lieb, lasst uns ein Like da und gerne Kommentare mit dem, was ihr gern gehört habt, was ihr gern beim nächsten Mal anders hättet und was ihr euch zukünftig wünschen würdet. Anjo, worum geht's denn beim nächsten Mal?
Jetzt habe ich große Lust, in der nächsten Folge ein weiteres Genre zu bedienen und ich würde sagen, wir widmen uns einmal dem Horror im Pen and Paper. Also, wie sähe ich das Grauen in die Herzen meiner Spielerinnen und Spieler? Was kann ich tun, um sie um ihr Leben fürchten zu lassen? Und vor allem, wie mache ich das, dass alle am Tisch auch noch eine Mordsgaudi dabei haben? Darum geht's nämlich in unserer nächsten Folge Horror im Pen and Paper. Und ja, bis dahin sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal, frohes Neues und spielt schön, oder?
Mögen die Würfel euch auch dieses Jahr gewogen sein.